Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Wladimir Balzer.
Einen schönen guten Morgen allerseits. 0800 2254 2254, das ist unsere Telefonnummer. Heute Vormittag bis 11 Uhr haben wir Zeit, über eine globale, eine große, eine riesige Institution zu sprechen, die in der Krise ist, vor allem auch in Deutschland, die katholische Kirche. Was hören wir da? Seit vielen Jahren und in den letzten Tagen ganz besonders. Vertuschter Missbrauch, ein starres Patriarchat, ein massiver Mitgliederschwund. Diese katholische Kirche in Deutschland ist in der Krise. Bis heute tagt der synodale Weg. Der ist vor 2,5 Jahren anlässlich des Missbrauchsskandals ins Leben gerufen worden. Das ist ein Treffen von Laien und Bischöfen. Dort dominiert auch die Krise. Verbindliche Beschlüsse für eine Reform wird es in der Form nicht geben können. Denn die Kirche entscheidet die wirklich wichtigen Dinge nun mal in Rom. Aber es scheint dort etwas in Bewegung geraten zu sein. Graswurzelbewegungen zeigen ihr Gesicht und wollen stärker gehört werden. Die Laien wollen mehr mitsprechen. Die Bischöfe müssen sich stärker rechtfertigen. Welche Zukunft hat diese katholische Kirche eigentlich noch? Was muss sich ändern, damit sie überhaupt eine Zukunft hat? Erzählen Sie uns davon, wie Sie es sehen. Waren Sie vielleicht Kirchenmitglied, sind vor kurzem ausgetreten, wie Hunderttausende vor Ihnen? Oder bleiben Sie ganz bewusst und engagieren sich vor Ort in der alltäglichen Gemeindearbeit und machen viele gute Erfahrungen auch vor Ort mit dem Gemeindealltag, mit auch dem sozialen Alltag, in Pflegeeinrichtungen, zum Beispiel in Schulen, mit dieser katholischen Kirche? Erzählen Sie uns davon, rufen Sie uns an. 0800 2254 2254. Bischöfe unter Druck. Kann sich die katholische Kirche noch erneuern? Das ist unsere Frage bis 11 Uhr heute Vormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. 0800 2254 2254. 0800 2254 2254. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit der katholischen Kirche oder Ihr Blick auf diese Institution. Man muss ja nicht unbedingt Mitglied sein, um tatsächlich auch einschätzen zu können, was dort läuft, was dort auch vieles schief läuft, was vielleicht aber auch gut läuft. Schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Markus Dembowski hat das gemacht aus Weil am Rhein. Ich selbst bin Katholik und engagiere mich gern hier vor Ort in der Gemeinde Weil am Rhein, weil ich fest davon überzeugt bin, dass der christliche Glaube und die daraus resultierende Kraft und eigentlich auch die moralische Autorität sehr wichtig ist für die Menschen. Umso mehr treibt es mich um, dass unsere Kirchenführung seit längerem alles tut, um die Kirche zu schwächen, die eigene Glaubwürdigkeit in Frage zu stellen. Die Beispiele kennen wir zu Genüge, hat uns Markus Dembowski geschrieben aus Weil am Rhein. gespräch@deutschlandfunkkultur.de, das ist unsere E-Mail-Adresse. Und ich freue mich natürlich, dass wir hier auch eine Expertin und einen Experten haben im Gespräch. Aus Köln zugeschaltet ist Maria Mesrian. Sie ist von der Reforminitiative Maria 2.0, die sich, man ahnt es schon bei diesem Titel, für mehr Beteiligung von Frauen in der katholischen Kirche einsetzt. Schönen guten Morgen, Frau Mesrian.
Hallo, guten Morgen.
Und Bernhard Anuth ist uns verbunden über Internetleitung. Er ist Kirchenrechtler, katholischer Theologe von der Uni in Tübingen. Schönen guten Morgen an Sie, Herr Anuth.
Guten Morgen nach Köln.
Nach Berlin in diesem Fall. Aber wir sind überall. Wir sind überall. Maria Mesrian, Ihre Initiative gibt es seit knapp 3 Jahren. Was haben Sie für die Frauen in der katholischen Kirche erreicht?
Also unsere Initiative hat den Schwerpunkt, klar sind wir für Gleichberechtigung der Frauen, aber wir sind eigentlich für einen kompletten Sturz dieser Strukturen, weil wir sehen, dass sie schädlich und toxisch sind. Erreicht haben wir bis jetzt, würde ich sagen, dass es eine angstfreiere Kommunikation in der katholischen Kirche gibt, was man auch auf dem synodalen Weg sehen kann, was man bei Out in Church sehen kann, dass Katholiken und Katholikinnen sich angstfrei äußern, denn Angst ist ein ganz großes Thema in dieser Kirche. Und dass wir in den Diskurs treten und dass wir Wirbel machen.
Out in Church muss man vielleicht kurz nochmal erklären, das ist diese Initiative von queeren Katholiken und Katholikinnen, die sich vor einigen Tagen auch in dieser beeindruckenden Dokumentation im ersten deutschen Fernsehen auch mitgezeigt haben und eben einfach Akzeptanz einfordern, was, glaube ich, in dieser katholischen Kirche sehr schwierig zu sein scheint. Darüber wollen wir natürlich auch reden, über Ihre Erfahrungen als queere Person zum Beispiel. Rufen Sie uns dazu auch gerne an, 0800 2254 2254. Bernhard Anuth. Aber man sieht auf der anderen Seite auch, nicht nur durch Maria Mesrian und ihre Initiative, auch durch Out in Church und viele andere Initiativen, jetzt auch diesen synodalen Weg, wo sich ja Laien mit Bischöfen da gemeinsam an einen Tisch setzen. Da bewegt sich was in dieser katholischen Kirche, oder?
sagen wir so, es ist gerade viel los in der katholischen Kirche. Was sich und in welche Richtung sich tatsächlich am Ende etwas bewegt, da würde ich sagen, das müssen wir noch abwarten. Viele setzen da jetzt gerade natürlich Hoffnung auf den synodalen Weg und auch die Beschlüsse, die gestern bei der Synodalversammlung gefasst worden sind, fühlen sich für viele schon nach nennenswerter Bewegung an. Als Kirchenrechtler bin ich es gewohnt, da auf Verbindlichkeiten zu schauen und bisher ist das, was dort verabschiedet worden ist, eben noch völlig unverbindlich. Insofern.
Aber muss es das nicht auch bleiben im Kirchenrecht? Unverbindlich, dieser synodale Weg ist ja letztlich, so wie ich es verstanden habe, eigentlich nur ein gehobenes Gesprächsformat, oder?
Aus kirchenrechtlicher Sicht ja. Das ist die Diagnose, die man da stellen muss. Der synodale Weg ist eine Erfindung von Deutscher Bischofskonferenz und Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Also wenn Sie jetzt den Kanonisten fragen, was ist ein synodaler Weg, dann würde ich Sie eben auf das verweisen, was gerade in Deutschland stattfindet. Denn vorher gab es das nicht und auch den jetzigen synodalen Weg gibt es kirchenrechtlich eben nicht. Das Statut, das Deutsche Bischofskonferenz und ZDK hier jeweils in ihren Vollversammlungen beschlossen haben, ist nie förmlich in Kraft gesetzt in dieser Form. Und selbst wenn es das wäre, die Verbindlichkeit der Beschlüsse der Synodalversammlung bleiben ohne jede Verbindlichkeit für den einzelnen Diözesanbischof. Das gilt ohnehin und zwei Bischöfe haben das vor Beginn des synodalen Wegs ja auch ausdrücklich klargestellt, sie würden sich daran nicht gebunden fühlen. Und bei den meisten, also bei den allermeisten zentralen Reformanliegen, die auf dem synodalen Weg verhandelt werden, handelt es sich zudem ohnehin um Themen, die gar nicht in der Partikularkirche entschieden werden können. Das heißt, das sind Themen, die gehen ohnehin nur über Rom. Das heißt, hier können die Bischöfe allenfalls Rom bitten, Lehren zu ändern oder Strukturen zu ändern.
Maria Meseren, sind Sie schon nach Rom, wie sagt man, gepilgert?
Noch nicht.
Um dort Ihre Anliegen vorzutragen?
Nein, es geht darum, dass dieses System, wir sehen in Deutschland, es hat sich moralisch diskreditiert. Und es geht jetzt darum, diese de facto Macht der Bischöfe in Frage zu stellen. Also es ist nicht Gott gegeben, dass Bischöfe allein darüber bestimmen, über das Wohl und Wehe der Kirche, über Finanzen alleine bestimmen. Also wir müssen da ganz konkret die Machtfrage stellen, denn Weltkirche hin oder her, aber es schützt uns nicht davor, dass wir gerade den Zusammenbruch der Institution Kirche in Deutschland erleben. Und das ist natürlich, das ist fatal, weil in den Gemeinden natürlich auch gute Arbeit geleistet wird, weil da Menschen Orte für ihren Glauben noch finden. Aber auch da kommt jetzt an, dass die Kirchenleitung sich disqualifiziert hat in allem, was wir sehen. Wir sehen das natürlich am bedrückendsten in dem, wie sie mit Missbrauch umgegangen ist. Wir sind seit 12 Jahren an diesem Thema und bis jetzt hat sich noch nichts Nennenswertes getan. Und das kommt jetzt in den Gemeinden und das kommt jetzt bei der Basis an. Und da wird man sehen, was für eine Dynamik sich daraus entwickelt.
Bernhard Anhuter, das ist das Münchner Missbrauchsgutachten, was ja, glaube ich, nochmal eine Erschütterung mit sich gebracht hat, auch in den letzten Tagen. Jetzt vielleicht das Fass zum Überlaufen gebracht?
Das ist jetzt in der jüngsten Vergangenheit sozusagen noch einmal eine Bombe, die eingeschlagen ist. Aber ich würde sagen, erschüttert war die katholische Kirche in Deutschland auch vorher schon. Seit 2010, dem flächendeckenden Bekanntwerden eben von Missbrauchsfällen, auch in der katholischen Kirche in Deutschland, dann sicher noch mal 2018 mit Veröffentlichung der sogenannten MHG-Studie, die ja zumindest im Hellfeld das Ausmaß des Phänomens sexueller Missbrauch und des kirchlichen Umgangs damit auf den Tisch gebracht hat. Aber klar, jetzt in der jüngsten Vergangenheit, das Münchner Gutachten, war sicher noch einmal eine zusätzliche und sehr fundamentale Erschütterung. Und das nicht nur, weil Kardinal Ratzinger als damaliger Erzbischof von München später Papst geworden ist.
Ja, das ist ja auch nochmal etwas, was, glaube ich, viele Mitglieder der katholischen Kirche überrascht hat, um es mal gelinde auszudrücken, wie sich der Papst, also damals, als er jedenfalls noch Bischof war, offenbar dort verhalten hat zu diesen Vorwürfen, zu diesen Missbrauchsvorwürfen. Und ich will nochmal Markus Dembowski zitieren, der uns geschrieben hat aus Weil am Rhein. Was tun, schreibt er hier, um aus der Misere rauszukommen, endlich aufhören, sich hinter Kirchenrecht zu verschanzen. Dieses ist menschengemacht und kann daher geändert werden. Und viele Regelungen haben keine Entsprechung in der Bibel. Beispiel Zölibat. Da haben wir ein sehr prominentes Beispiel. Könnte der Zölibat tatsächlich relativ schnell abgeschafft werden? Das ist ja etwas, der Pflichtzölibat in diesem Fall, das ist ja etwas, wo sich, glaube ich, am meisten was bewegt, Herr Anhut. Sehen Sie da Fortschritte?
Also ob es da zu Fortschritten kommt, da bin ich skeptisch, weil Papst Franziskus nach der Amazonas-Synode vor wenigen Jahren die nämlich genau zumindest die Aufweichung des Pflichtzölibats gefordert hatte und die Zulassung von sogenannten Viri Probati, also bewährten Männern fortgeschrittenen Alters, die sich in Familie und Beruf schon bewährt haben, sich gewünscht hatte. Und diesem Wunsch hat Papst Franziskus erstens nicht entsprochen und zweitens bei einer späteren Gelegenheit klargestellt, dieser Wunsch oder diese Anregung der Bischofssynode basiere nicht auf einer angemessenen Unterscheidung der Geister. Also da sehe ich auch bei Papst Franziskus wenig Bewegungsbereitschaft. Aber wenn Sie mich als Kirchenrechtler fragen, ob sich da was bewegen kann, ist die Antwort ja. Denn der Zölibat ist sogenannt rein kirchlichen Rechts. Da trifft das zu, was der Hörer Ihnen da geschrieben hat. Das ist reines Kirchenrecht und reines Kirchenrecht kann von der kirchlichen Autorität auch geändert werden. Beim Zölibat gilt das, bei vielen anderen Fragen nicht. Und da ist nicht das Kirchenrecht das Problem oder der oder das Verantwortliche, sondern es ist die dahinterstehende kirchliche Lehre. Also die Lehre über die Verfassung der Kirche, über die Kirche, wie Christus sie, so wie das Lehramt sagt, gewollt habe, die prägt die Rechtsordnung. Wenn diese Lehren geändert würden, wären die kirchenrechtlichen Normen, die das sozusagen in Strukturen übersetzen, tatsächlich relativ schnell geändert. Hier ist aber tatsächlich, also es ist nicht das Kirchenrecht, es ist die lehramtliche Ekklesiologie, die hier Reformen im Weg steht.
Wenn ich da noch mal ganz kurz was sagen kann, und das ist genau das Problem, dass diese Lehre, wurde ja auch nur von zölibatär lebenden Männern gemacht. Also diese Lehre wird quasi, was Sie unter dieser Lehre verstehen, wird quasi dazu eingesetzt, seit 1800 Jahren circa, die Macht in der Kirche zu verfestigen. Und da ist das Problem. Also wir müssen diese Lehre ändern und auf heutige Füße stellen, damit sich überhaupt etwas in dieser Kirche ändern kann. Weil wir bewegen uns da immer in einem Teufelskreis und kommen nicht weiter. Wir müssen einfach ganz klar konstatieren, diese Lehre wurde von Männern gemacht, um Macht zu zementieren.
Also was muss sich ändern in dieser katholischen Kirche? Das ist unsere Frage heute Vormittag. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Erzählen Sie uns von Ihrer ganz persönlichen Perspektive, vielleicht auch von Ihren persönlichen Erfahrungen mit Ihrem Glauben in der katholischen Kirche, aber auch als jemand, der einfach vielleicht diese katholische Kirche beobachtet als eine große, als eine globale Institution, die ja auch in unserem Alltag in Deutschland auch für Nichtchristen, auch für Nichtgläubige natürlich eine große Rolle spielt. Bernd Weidenmeier aus Hamburg ruft an. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen, Bernd Weidenmeier. Ich habe in den Ende der 60er Jahre Theologie studiert, allerdings nur einige Semester in Münster. Und da ist mir speziell auch durch es waren ja nur einleitende Fragen bezüglich Bibel, erstmal klar geworden, was für ein Unsinn teilweise erzählt worden ist. Das eine ist die Stellung der Kirche zur Sexualität. Meiner Meinung nach hat die katholische Kirche praktisch die Sexualität mehr oder weniger abgelehnt. Sollte nur zum Zeugen von Kindern da sein. Alles andere war, ich bin ja auch da noch katholisch aufgeklärt worden, war praktisch Sünde. Das ist das eine. Dann war es damals ja so, dass das Zweite Vatikanische Konzil gerade lief. Da waren gute Leute dabei, zum Beispiel Karl Rahner und andere. Auch der gute Küng, der dann vom damaligen Papst Benedikt XVI. Dann da rausgeschmissen wurde in jeder Hinsicht. Und ich denke, es muss sich einiges ändern. Es geht nicht nur um Zölibat und Frauenpriestertum, das halte ich sowieso für notwendig. Aber es muss grundsätzlich, und das hat ja praktisch gerade der Kirchenrechtler auch gesagt, diese Lehre von der Kirche muss sich ändern, weil ich denke, das ist auch Quatsch. Ich möchte mal wissen, wer wirklich von der Bibel her begründen kann, dass wir sowas wie einen Papst brauchen mit diesem ganzen Theater in Rom. Das finde ich immer irrationaler nach dem, was ich so weiß. Und ich denke, wenn wir da nicht weiterkommen wir könnten uns rückbeziehen aus das Zweite Vatikanische Konzil, da gab es gute Ansätze, aber die sind durch Paul VI. Und andere Herrschaften, die da in Rom praktisch gemacht haben, was sie wollen, sind ja alle diskreditiert. Dann hieß es immer, ja, in Afrika und so, die wollen alles Zölibat behalten und dies und das und jenes, dann können wir gar nichts machen. Natürlich können wir was machen. Und wenn wir was machen, dann machen wir es eben nur in Deutschland. Dann können ja bestimmte Herrschaften in anderen Ländern das anders machen, aber wir machen es eben dann so.
Bernd Weidenmeier, da ergeben sich, wenn ich da kurz einhaken darf, da ergeben sich jetzt zwei Fragen für mich. Zum einen, warum haben Sie Theologie nicht bis zu Ende studiert?
Ich war ja erstmal so geprägt, ich sollte Priester werden und so weiter und habe dann erkannt, das ist nicht der Weg für mich und habe das dann auch gelassen.
Wegen des Zölibats?
Wegen des Zölibats auch, ja. Mhm. Was ich aber gerne mitgenommen habe, ist speziell das, was ich über Bibel gelernt habe. Es war ja nur anfängerhaft, aber da ist mir wirklich, und wir hatten ja auch Professoren teilweise, nicht nur, aber hatten auch konservative Leute, die einem die Augen geöffnet haben. Und ich war ja nicht im Priesterseminar, sondern in der Vorstufe, damals Collegium Borromeum. Da waren Leute, ich glaube, die könnte man heute in bestimmten christlichen Gemeinden gar nicht mehr unterbringen. Die haben da schon Sachen gesagt, die dann später bei den Grünen und so weiter eine Rolle gespielt haben. Wir waren also eine sehr durchmischte Gruppe, teilweise konservative Leute, aber auch sehr progressive Leute. Und da war wirklich der Horizont offen. Und wenn ich heute höre, es hat bei uns nochmal einen Ausbilder für Priester, Amtskandidaten heute in der Kirche gepredigt vor einigen Jahren, das war derartig konservativ, wir hätten uns totgelacht damals über diesen Mann.
Und zweite Frage, sind Sie noch in der Kirche?
Ich bin noch in der Kirche, ja.
Warum?
Aber ich bin es auch nicht ewig. Wenn sich da jetzt nicht wirklich mal was tut und wenn die immer noch festhalten an dem alten Blödsinn, Homosexuelle sind das der Zölibat muss aufrechterhalten werden, was der größte Witz ist. Ich habe jetzt erst vor kurzem erfahren, das ist ja erst 100 Jahre alt. Das ist doch alles zusammengebacken worden, um sich irgendwie noch eine Besonderheit in der katholischen Kirche zu erhalten. Also ich bin wirklich da ziemlich sauer und ich hoffe, dass es wirklich da eine Veränderung gibt. Ich bin froh über diese Maria 2.0 Bewegung. Ja,
Frau Mesrian, Sie haben
Frauen in die Kirche auf
Sie
jeden
haben
Fall, aber an entscheidender Stelle bitte.
Ja, also bis ganz nach oben, bis zum Bischof,
ja,
eine Bischöfin?
Ja, also und diesen Papst kann man von mir aus auch abschaffen. Ich glaube nicht, dass wir ihn unbedingt brauchen.
Herr Arnold, da frage ich es mal Sie als Kirchenrechtler. Kann man den Papst abschaffen?
Also nach lehramtlichem Selbstverständnis der römisch-katholischen Kirche, nein.
Das habe ich jetzt fast schon vermutet, diese Antwort. Aber ist das tatsächlich denkbar? Ich meine, man kann ja alles mal durchdenken.
Also es ist innerhalb des lehramtlichen Selbstverständnisses, das für die katholische Kirche eben als prägend gilt und eben nicht, also nach dem amtlichen Selbstverständnis nicht, wie Frau Mesrian es vorhin gesagt hat, als Lehre, die von Männern gemacht wurde, um ihre Macht zu stützen, sondern als Lehre einer Institution, die nach katholischem Verständnis eben gerade nicht Erfindung von Menschen ist, sondern von Christus, der Kirche, bei ihrer Stiftung ja eingepflanzt, mitgegeben. Das muss man glauben, ja. Also das sozusagen, das ich verstehe, wenn das Menschen nicht überzeugt.
Also bibelgeschichtlich über Petrus sozusagen. Also wenn man es
ja, ist ja auch ein ganz ganz wackeliges Konstrukt, würde ich mal sagen. Ich glaube nicht, dass Jesus den Willen hatte, eine Kirche zu gründen. Er hat ja damals zu seiner Zeit schon ganz massiv auch diese starren Strukturen, er war Reformjude, kritisiert. Also da fängt es ja schon an zu wackeln. Da bewegen wir uns schon auf einem schiefen Grund.
Ja, also KirchengeschichtlerInnen und ExegetInnen, also BibelwissenschaftlerInnen, sagen mit theologisch und exegetisch und historisch sehr gut nachvollziehbaren Argumenten, dass die geltende kirchliche Lehre erstens so nicht in der Schrift begründbar ist, zumindest nicht an vielen Stellen, die das kirchliche Lehramt eben dann als Belege heranzieht, und auch historisch nicht durchgängig aufweisbar ist. Sondern wir haben es heute mit einer Kirchenverfassung zu tun, die jetzt erst circa 150 Jahre alt ist, die im Prinzip sich im 19. Jahrhundert und dann eben verfestigt auf dem Ersten Vatikanischen Konzil erst in dieser zentralistischen Form entwickelt hat. Aber das ficht das kirchliche Lehramt tatsächlich nicht an. Man sagt, ja, die Strukturen haben sich entwickelt, aber sie haben sich dahin entwickelt, wie Christus sie eigentlich gewollt hat.
Aber warum
ficht es sie
nicht an?
Ich verstehe völlig, dass das schwer vermittelbar ist. Aber das Lehramt ist
das damit, wird 2000 also Jahre später sicherlich nochmal anders diskutiert als damals, vermute ich mal. Und da hört sich ja auch so ein bisschen ein gewisser Alleinvertretungsanspruch mit durch, der vielleicht viele auch, ich sag mal, reformorientierte Katholikinnen und Katholiken eher abschreckt. Ich meine, es ist ja noch nicht die einzige Vertretung des Christentums auf Erden, die katholische Kirche. Es gibt ja noch viele andere, natürlich nicht zuletzt auch die evangelische Kirche, die ja in Deutschland auch sehr stark ist. Also hat da die katholische Kirche einfach historisch was verpasst, Maria Mesrian, was jetzt nachgeholt wird?
Ja, natürlich hat sie was verpasst, aber wir müssen einfach auch mal auf die Kirche gucken. Die katholische Kirche hat unendlich viele Mittel. Wir haben hier in Köln 3 Milliarden Euro in Anlagen und Immobilien. Die katholische Kirche ist in Deutschland mit 1,2 Millionen Beschäftigten der größte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand. Und das betrifft sehr, sehr viele Menschen, was wir hier verhandeln. Und deshalb würde ich auch gerne diesen Diskurs mal rausholen aus dieser theologisch-spirituellen Nische und wirklich gesellschaftspolitisch diskutieren. Mit wem haben wir es da zu tun? Die Kirche hat ein eigenes Arbeitsrecht. Das könnten die Bischöfe morgen und müssten sie morgen ändern. Also wir müssen diesen Diskurs breiter spannen und wirklich mal schauen, wem geht es da eigentlich nur um Macht und das dann getarnt als Theologie.
Über das kirchliche Arbeitsrecht können wir auch noch sprechen, weil das betrifft ja natürlich eben auch zum Beispiel die Frage, inwieweit queere Personen da bei der katholischen Kirche unbehelligt und weiter dort auch respektiert werden können und weiter dort arbeiten können. Das ist ja etwas, was diese Initiative Out in Church ja auch mitkritisiert hat. Und Bernd Weidenmayer, ich würde gerne mal eine Sache aufgreifen, die Sie angesprochen haben, nämlich die Internationalität der katholischen Kirche. Sie haben den afrikanischen Kontinent erwähnt. Südamerika spielt auch eine große Rolle, wo vielleicht nochmal ein anderes Verhältnis zu dieser katholischen Kirche herrscht, auch vielleicht zum Papst und auch zum Zölibat. Welche Rolle spielt das, Maria Mesrin?
Ja, ich denke, also ich muss immer wieder sagen, wir müssen jetzt, wir müssen als mündige Bürgerinnen und Bürger, als mündige Christinnen und Christen tatsächlich die Machtfrage stellen und fragen, was
überall auf der Welt. Oder ja. Sprechen Sie jetzt nur über Deutschland?
Erstmal? Nein, ich würde sagen, überall auf der Welt müssen wir das tun, denn wir sind auch weltweit verknüpft. Und das Argument Weltkirche wurde gerade bei der Frauenfrage uns ganz oft vorgehalten. Da wurde dann gesagt, ja, ihr Verwöhnten auf der nördlichen Halbkugel. In den anderen Ländern hat diese Frage noch gar keine Bedeutung. Das stimmt natürlich nicht. Keine Frau auf der ganzen Welt möchte unterdrückt werden. Und die katholische Kirche als Global Player fördert ja gerade durch ihre starre Haltung, dass Frauen weiterhin in diesen Gesellschaften unterdrückt werden und dass die einen guten Grund haben, weil die katholische Kirche dann natürlich auch als Geldgeber auftritt. Und wir haben Kontakte zu Menschen, die bei UN Women zum Beispiel arbeiten, die sagen, bitte bleibt da dran. Es ist der Vatikan und es ist Saudi-Arabien, die permanent Initiativen blockieren, die Frauenrechte stärken wollen. Also das ist eine Es ist wirklich eine unendlich wichtige Aufgabe, hier aufzutreten und zu sagen, es reicht.
Bernd Weidenmayer in Hamburg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Bin gespannt, inwieweit Sie in der katholischen Kirche bleiben. Melden Sie sich gerne nochmal, wenn Sie ausgetreten sind oder auch nicht. Und viele Grüße. Jetzt höre ich Sie gar nicht mehr. Wahrscheinlich sind Sie unterwegs gewesen im Auto und jetzt ist der Empfang schlechter. Viele Grüße nach Hamburg. Danke für diesen Anruf. 0800 2254 2254 ist unsere Telefonnummer. Da schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Bischöfe unter Druck. Kann sich die katholische Kirche noch erneuern? Das ist unser Thema heute Vormittag. Rufen Sie uns gerne an. Erzählen Sie uns von Ihren ganz persönlichen Erfahrungen, von Ihrer Sicht. Nicht nur auf die Missbrauchsskandale, klar, die in den letzten Wochen, Monaten, Jahren ja ganz besonders in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt sind, aber auch über vieles andere, zum Beispiel den Umgang mit queeren Katholikinnen und Katholiken, aber auch, was die Hierarchien und die Strukturen, die Benachteiligung von Frauen zum Beispiel angeht und vielleicht auch ganz zarte demokratische Ansätze, die wir bei diesem synodalen Weg, der gerade in Frankfurt zu Ende geht, beobachten können. Ulrich Möller hat uns geschrieben per E-Mail, die Monarchen, schreibt er hier in Klammern, Bischöfe beteuern Mitgefühl und weisen immer wieder auf die Schwierigkeiten, die Kirchenrecht und Konkordat für Reformen bedeuten, hin. Aber ohne Änderungen der monarchischen Religionsdiktatur bleiben Veränderungen wohl Farce und auf die Gnade der Fürsten, Klammer auf Kleriker, Klammer zu, angewiesen. Maria Mesrian ist bei uns von der Reforminitiative Maria 2.0, übrigens auch Mitglied im größten Erzbistum Deutschlands, nämlich in Köln. Und das auch mit den meisten Austritten, bemerkenswerterweise. Und Bernhard Arnold, er ist Kirchenrechtler, katholischer Theologe von der Uni in Tübingen, ehemaliger Benediktinermönch. Darüber können wir ja nachher auch nochmal sprechen. Und der Rolle des Staates auch. Wir haben vorhin das Stichwort Konkordat gehört. Da geht es ja auch um die Frage, welche Verträge der Staat eigentlich mit der katholischen Kirche abschließt, welche Verpflichtungen es da auf beiden Seiten gibt. Das wird ja auch viel diskutiert. Dazu schreiben uns auch einige Hörerinnen Und Hörer Benjamin Schütte zum Beispiel schreibt uns da, der Staat unterstützt die Kirche vor allem durch die Erhebung der Kirchensteuer. Warum greift die Staatsanwaltschaft eigentlich nicht ein, wenn die kirchenrechtlichen Institutionen versagen? Und damit drückt er aus, was wie gesagt viele uns schreiben, nämlich bei den vielen Missbrauchsskandalen der letzten Jahre, nicht zuletzt ist bei dem Münchner Gutachten auch tatsächlich die Frage, warum wird das eigentlich fast ausschließlich kirchenintern geregelt, Maria Mesrian?
Ja, wir haben ja in Köln gerade einen aktuellen Fall. Ein Priester, der vor Gericht steht, mehrfacher Sexualstraftäter mutmaßlich, wo man sieht, dass das Verhältnis Kirche-Staat doch oft enger verflochten ist, als man denkt. Die Staatsanwaltschaft hat damals auch die Ermittlungen eingestellt. Das hat die Kirche dazu bewogen, da auch nicht weiter zu ermitteln. Natürlich, es wurden weitere Taten begangen. Das ist eine gute Frage. Und im Münchner Gutachten sehen wir ja auch, dass da oftmals auf katholische Richter gehofft wurde. Also da ist noch viel, was aufgedeckt werden muss und wo man sich wirklich nur wünschen kann, dass der Staat da ein besseres Auge auf die Kirchen hat.
Bernhard Anhut, wie sehen Sie es?
An der Stelle ganz ähnlich, denn es ist also jetzt in München zum Beispiel nachzulesen, aber es war vorher auch schon aus den USA relativ breit belegt etwa, dass es keineswegs nur Kirchenobere waren, die dazu beigetragen haben, Taten nicht angemessen zu verfolgen und die ja denen sozusagen das gute Verhältnis zur Kirche und vielleicht auch sogar der Schutz des Rufs der Kirche wichtiger war als eben die Strafverfolgung oder der Schutz der Kinder, weil das Ansehen der Kirche auch bei uns offensichtlich lange so hoch war, dass es hier eine gewisse Beißhemmung bei Staatsanwaltschaften und Gerichten gab. Und zwar gegebenenfalls, weil dann ja dort auch selbst Christen oder sogar KatholikInnen in entsprechenden Funktionen waren. Meines Wissens besteht rechtlich kein Hinderungsgrund, dass eine Staatsanwaltschaft etwa auch ein bischöfliches Geheimarchiv beschlagnahmt und nicht nur höflich bei der Kirche anfragt, ob man vielleicht Akten haben kann. Das ist aber faktisch breit nicht passiert, das muss man feststellen. Und insofern liegt auch dort jeweils Verantwortung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch in der Kirche. Also natürlich nicht nur, das meine ich überhaupt nicht relativierend, aber der Fokus nur auf die Kirchenoberen ist sicher zu eng.
Also muss ich auch da nochmal auch einhaken. Also das ist natürlich jetzt, was wir auch fordern angesichts dieser schleppenden Aufarbeitung und Aufklärung der Missbrauchstaten. Wir fordern den Staat auf, Geheimarchive zu beschlagnahmen, weil wir sehen einfach, dass man nie sicher gehen kann, ob wirklich auch alle Akten zur Verfügung gestellt werden. Diese Täterorganisation kann die Taten in ihren eigenen Reihen nicht selbst aufklären. Das sehen wir Bistum für Bistum. Und es dauert einfach zu lange. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass die Staatsanwaltschaften unangekündigt in die bischöflichen Geheimarchive gingen und diese Akten beschlagnahmen, es eine unabhängige Kommission gäbe, die sich dessen dann annimmt. Wir sehen, es funktioniert so, wie es jetzt läuft, es funktioniert nicht. Da werden Gutachten nach eigenem Gutdünken, nach eigenen Designen, wie hier in Köln dann gemacht, die am Ende keine Konsequenzen haben. Und wir sehen immer noch, auch wenn gute Gutachten erstellt werden, dass wir auch aktuelle Fälle noch da rausholen können. Also Täter, die immer noch im Dienst sind zum Beispiel.
Der Kölner Erzbischof Rainer-Maria Wölki hat ja ein Gutachten in Auftrag gegeben, was dann irgendwie, glaube ich, nicht sofort veröffentlicht wurde, erstmal zurückgehalten wurde.
Es wird immer noch zurückgehalten.
Und Sie fordern, wie ich das so höre, auch tatsächlich da eine baldige Veröffentlichung. Spätestens, wenn er wieder zurück ist. Er ist ja in so einer Art geistlichen Auszeit, wie ich es verstehe.
Genau, die Kanzlei Westphal, Spilker und Wastel, die für München ein hervorragendes Gutachten auf 1800 Seiten erstellt hat, hat das Gleiche für Köln getan. Und dieses Gutachten wird bis heute der Öffentlichkeit vorenthalten. Kardinal Wölki hat dann ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben, das in meinen Augen aber sehr eng geführt ist und rein juristisch argumentiert, also nicht nach moralischer Verantwortungsübernahme fragt. Und das ist natürlich auch, das wird wir nehmen das nicht hin, dass hier der Öffentlichkeit was vorenthalten wird. Und Sie haben die Wucht in München gesehen, dieses Gutachtens. Ich kann mir vorstellen, dass diese Wucht um einiges noch größer wäre, weil wir es hier mit sehr vielen lebenden Amtsträgern noch zu tun haben, wenn es in Köln so geschehen würde.
Also Sie meinen, da kommt noch sehr viel mehr. Das ist alles nur der Anfang, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ja, was Missbrauchsskandale zum Beispiel angeht.
Ja, ganz einfach. Sie sehen, was in Frankreich passiert ist, wo eine staatliche Kommission diese Aufarbeitung übernommen hat. Das sind Hunderttausende von Fällen und von denen können wir in Deutschland ausgehen. Wir sehen hier ja nur ein Hellfeld in diesen Gutachten.
Frank Mertens aus Pforzheim ruft uns an. Schönen guten Morgen.
Guten Tag. Ein Gruß in die Runde. Und vor allen Dingen, dass ihr nicht Corona geschädigt seid, ja, dass euch da nichts passiert ist, als das mal am Anfang. Jetzt Folgendes, was mich am meisten ärgert, der Staat zahlt jedes Jahr den Kirchen 500 Millionen, und zwar dahingehend, ich habe das in vielen Berichten gehört, dahingehend als Entschädigung für annektierte Grundstücke und so weiter und so fort, ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, warum wird dieses Geld nicht gesperrt und den Opfern zur Verfügung gestellt, den Missbrauchopfern? Ich finde es eine bodenlose Frechheit, dass da nichts unternommen wird. Und dann noch eins, Luther hat ja diese Ablasszahlung versucht wegzukriegen, ja, aber wir zahlen das ja heute noch, damit wir glauben dürfen mit unserer Kirchensteuer. Ich sage Ihnen ehrlich eins, ich bin deswegen ausgetreten, weil es mir zu dumm ist, was ich mir da anhören muss, denn die gehen ja her, ach, wir müssen friedlich sein und glauben und dies und jenes, wenn ich manche Diskussionen da gehört habe, da habe ich gedacht, ich stehe irgendwo im Wald, ja.
Herr Mertens, ich greife das mal auf, was Sie erwähnt haben oder aufgerufen haben mit den Staatsleistungen jedes Jahr. Tatsächlich sind es sogar 590 Millionen im Jahr 2021 gewesen, aber jedenfalls ziemlich viel Geld, was sozusagen neben der eingenommenen Kirchensteuer noch an die Kirche fließt. Ich weiß gar nicht, ob das Geld ist für die katholische Kirche oder für beide Kirchen, das weiß ich gar nicht genau. Für die katholische in diesem Fall. Ne? Ist das etwas, Frank Mertens hat das gerade aufgerufen, eine Summe, die der Staat zurückhalten könnte, Bernhard Arnut, ist das denkbar?
So ohne weiteres nicht, denn es sind anerkannte Rechtspflichten, die eben zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Weimarer Reichsverfassung 1919 schon bestanden, als Ausgleich für die Erträge der enteigneten Besitztümer, Liegenschaften und so weiter im Rahmen der Säkularisation, die ansonsten ja zur Finanzierung der Kirche gedient hätten. Also das ist der historische Hintergrund. Also auch die Bundesrepublik Deutschland hat mit der Übernahme des entsprechenden Artikels ins Grundgesetz anerkannt, dass sie in dieser Rechtspflicht steht. Allerdings hat auch schon die Weimarer Reichsverfassung und das Grundgesetz genauso sozusagen die Ablösung dieser Staatsleistungen gefordert, also die Regelung einer Ablösung. Ablösung bedeutet allerdings, und das wird eben strittig verhandelt, nicht einfach Kappung oder Aussetzung, sondern ja, gegen eine Summe X, die dann einmalig gezahlt wird, das Einstellen der jährlichen Zahlungen.
Und, so eine Art Schlusszahlung, gab es bis heute nicht.
Schlussrate, wenn Sie so
wollen. Ja, die gab es aber offenbar bis heute nicht.
Die gibt es bis heute nicht. Mhm. Und tatsächlich war trotz Verfassungsauftrags, sowohl in der Weimarer Republik als auch seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland, das politische Interesse daran, sagen wir so, überschaubar. Und das kirchliche offensichtlich auch. Im jetzigen Koalitionsvertrag steht drin, dass das Thema nochmal angegangen werden soll. Wir müssen abwarten, was dabei rauskommt. Aber sozusagen das Geld einfach einbehalten und von der Zweckbindung her umlenken, das ist verfassungsrechtlich nicht zulässig.
Aber Sie sagen Zweckbindung, ist denn dieses Geld überhaupt an irgendeinen Zweck gebunden oder gibt es eine Nachweispflicht von der katholischen Kirche aus?
Nein, also es dient dem Unterhalt der Kirche, also insbesondere der Besoldung der Kleriker, dem Unterhalt von kirchlichen Einrichtungen und so weiter. Was die Kirche ansonsten ja aus den damals enteigneten Besitztümern hätte finanzieren können. Das ist die Logik dahinter. Mhm. Das ist eine parallele Finanzierung der Kirche, während die Kirchensteuer, die zwar vom Staat eingezogen wird, aber ja nur von Kirchenmitgliedern erhoben wird. Das heißt, der kann man sich entziehen durch Kirchenaustritt.
Und da zahlt die Kirche auch eine gewisse Gebühr an den Staat für diese Leistung, dass die Steuer
eingezogen wird. Genau, das ist im Prinzip eine Dienstleistung der staatlichen Finanzbehörden, diese Kirchensteuer als Annexsteuer zur Einkommensteuer einfach mit einzuziehen.
Aber dann greifen wir doch mal das Thema Finanzierung auf in diesem Moment, Maria Mesrian. Was würden Sie sich da wünschen? Sie haben ja auch von Liegenschaften, zum Beispiel im Erzbistum Köln, gesprochen. Welche Summe haben Sie davon genannt? 1,2 Milliarden?
Drei
Milliarden sogar, was den Wert angeht. Das betrifft ja auch noch viele andere Liegenschaften in dieser globalen Kirche, die in die mehrere Milliarden sicherlich gehen dürften. Würden Sie sich auch wünschen, dass diese Kirche einfach ganz anders finanziert wird, dass ja, von den Mitgliedern vielleicht weniger kommt, dass es eine Kirchensteuerreform gibt. Was würden Sie sich vorstellen?
Also erstens mal eine Kirchensteuerreform. Ich möchte, dass das Geld, was zentral jetzt bei den Bischöfen landet, dass es in den Gemeinden konkret verwendet wird. Das ist natürlich ein hochkomplexes Thema, aber dann würde es da ankommen, wo die Leute sind und würde nicht zentralistisch von einem Bischof verwaltet. Wir haben hier in Köln den Fall, dass aus irgendwelchen Sondervermögen eine Hochschule jetzt installiert wird, die in meinen Augen völlig unnötig ist, mit hohen zweistelligen Millionenbeträgen vorbei an allen Gremien für Theologie. Und obwohl es in Bonn, Bochum und Wuppertal theologische Fakultäten gibt, also da ist für mich auch ein Missbrauch, ein Machtmissbrauch zugange. Und was natürlich schändlich ist, wenn wir über solche Summen reden, sind die diese Entschädigungen und Anerkennungsleistungen für Missbrauchsopfer. Wir reden da über Beträge von 5.000 Euro Anerkennung des Leids. Und wir haben jetzt deshalb, damit wir ins Handeln kommen, in Köln einen Verein gegründet, um Steuern Robin Sisterhood, und sagen, wir möchten diese betroffenen Initiativen finanziell unterstützen. Wir möchten was tun und wenden uns an Leute, die jetzt aus Gewissensgründen aus dieser Kirche austreten und sagen, steuert eure Kirchensteuer um. Bei uns kommt sie an und wird 1:1 an diese Menschen weitergegeben. Wir wollen eine Beratungsstelle hier in Köln am 1. März eröffnen, die sich außerhalb kirchlicher Strukturen diese Menschen berät, juristisch und psychologisch. Und ja, das ist ein Projekt, wo ich viel Herzblut reingebe, weil ich sehe, da hat die Kirche einfach versagt.
Also eingesparte Kirchensteuer für Unterstützung Betroffener. Frank Merzen, Sie sind ja ausgetreten.
Ja, ich bin ausgetreten.
Wäre das was, dass Sie vielleicht das, was Sie da eingespart haben, als Kirchensteuerpflichtiger weiterleiten für betroffene Initiativen?
Ja, unter anderem auch, ja. Würde ich jeden Fall machen. Und wenn ich Möglichkeiten sehe, wo ich helfen kann, weil ich kriege ja auch nicht so viel Rente, ne? Und dann gehe ich schon her und helfe direkt, gibt es aber keinen von den Organisationen. Weil meistens ist ja so, das verschwindet in deren Bürokratismus. Und das finde ich nicht verkehrt. Eins möchte ich noch sagen zu dem Herrn, der da gesprochen hat, der von der Kirche zuständig ist.
Bernhard Anno, der Kirchenrechtler, Theologe.
Er hat viel gesagt in meinen Augen. Aber wissen was, im Grunde genommen hat er gar nichts gesagt. Er hat um den heißen Brei rumgeredet und da sind ja die Kirchenleute sehr hervorragend, ja. Und das nicht erst seit kurzem, nehmen Sie mal die Inquisition und den ganzen Krempel, wo sie da aufgezogen haben, wie viele tausend Menschen da getötet worden sind, wegen dem Glauben, ja, da lange ich mir doch irgendwo an der Kopfneuer.
Frau Mertens in Pforzheim, ich danke Ihnen sehr für den Anruf und reiche das natürlich trotzdem an Bernhard Anhut weiter, um das da vielleicht noch zu klären.
Ich wünsche Ihnen alles Liebe.
Danke, ja. Danke, schönes Zukunft, Wochenende.
Und sie auch. Vielen Dank fürs Zuhören, ja.
Danke, tschüss. Herr Anhut.
Danke. Also selbstverständlich steht es dem Hörer frei, für gut oder schlecht zu befinden, was ich hier gesagt habe. Aber eins ist mir wichtig noch klarzustellen, ich bin kein Kirchenvertreter. Ich bin Landesbeamter des Baden-Württembergs und dort Universitätsprofessor und als solcher Kirchenrechtswissenschaftler. Also ich bin hier zumindest auch eingeladen in der Rolle, also realistische Einschätzungen vorzunehmen, und zwar aus der Beobachterperspektive vor dem Hintergrund der kirchlichen Rechtsordnung, des kirchlichen Selbstverständnisses. Alles, was ich in dieser Hinsicht sage, ist Referat. Also ja, ist der Versuch, Ihnen zu erklären, wie Kirche sich selbst amtlich versteht und welche rechtlichen und strukturellen Konsequenzen das hat. Ich bitte das nicht misszuverstehen als Apologie, als Verteidigung dieser Strukturen, sondern ich sehe mich hier in der Rolle des Einordners und Erklärers aus der Perspektive des Wissenschaftlers. Ja, das ist bei Kirchenrechtler, ist der Begriff, der ist immer ein bisschen mehrdeutig. Kirchenrechtler ist etwa auch der Offizial Assenmacher in Köln, den Kardinal Wölk. Ja, also wir haben das Gleiche studiert. Ja?
Maria Meseren reagiert da mit einem Lachen im Hintergrund, wollte ich nur sagen. Also, ja.
Das hörte ich. Ja. Also wie gesagt, ich befasse mich wissenschaftlich mit der kirchlichen Rechtsordnung und damit natürlich auch mit der Institution Kirche, bin aber nicht und sehe mich jetzt auch hier nicht in der Rolle deren Verteidiger.
Dann frage ich Sie,
um da die Rollen klarzustellen.
Ja, ich glaube, das haben wir jetzt, tatsächlich, das ist gut rübergekommen, aber dennoch vielleicht eine persönliche Frage, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, Sie waren mal ein Benediktinermönch und wollten offenbar, ich sag mal, weiß nicht, ob man das sagen kann, diese Laufbahn einschlagen. Warum haben Sie es gelassen?
Tatsächlich biografisch, weil ich mich entscheiden musste zwischen einer Perspektive, also einer Lebensform eben im Kloster, oder eben der Lebensform in Ehe und Familie. Und bei nur einer Chance habe ich mich für das Zweite entschieden. Bin insofern aber also ganz da im Frieden ausgetreten, habe also die klösterliche Lebensform durchaus geschätzt, mich aber einfach für eine andere entschieden.
Aber ist das nicht auch ein Problem tatsächlich für diese Kirche, diese althergebrachten Lebens- und Arbeitsformen von Männern in Amt und Würden?
Also als Mönch in einem...
Ja, Amt und Würde ist da vielleicht der falsche Ausdruck, aber aktiv in der Kirche Verantwortung übernimmt. Das kann man, glaube ich, auch über einen Mönch sagen.
Ja, das brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Also meine Perspektive war, ich bin mit 19 nach dem Abitur in die Benediktinerabtei in Meschede eingetreten, da war meine Perspektive nicht Karriere oder Laufbahn oder sowas in der Art, sondern das war tatsächlich eine Überzeugungstat, weil ich diese Lebensform eben kennen und schätzen gelernt hatte und sie mir für mich gut vorstellen konnte. Das hat sich dann einfach in den 5, 6 Jahren danach verschoben und ich bin dann mit dem Ende dieser zeitlichen Gelübde aus der Abtei ausgeschieden, also alles irgendwie ohne großen Knall und auch nicht, wie die Schüler und Schülerinnen meiner Frau sich immer vorstellen, dass ich sie kennengelernt hätte und dann aus dem Kloster weggelaufen sei.
Wäre eine romantische Vorstellung.
Das war in dem Fall viel unspektakulärer. Ich habe gestern beim Livestream der Synodalversammlung, der Übertragung der Synodalversammlung, die Schwester Philippa Rath gehört, wie sie erzählt hat, dass ihr, also eine der prominenten Ordensfrauen, die sich auf dem synodalen Weg engagieren und auch publizistisch jetzt in den letzten 1, 2 Jahren mit starker Stimme in die Öffentlichkeit getreten ist, die da gesagt hat, sie werde mittlerweile von Mitschwestern gefragt, ob man habe das zumindest mehrfach gehört, auch aus anderen Klöstern, dass man gefragt werde, ob man aus der Kirche austreten und doch dennoch Ordensmitglied bleiben könne. Das heißt auch, das ist bei mir unter anderem hängen geblieben von gestern, weil es doch Menschen, die quasi ihr ganzes Leben auf eine solch klösterliche Lebensform gesetzt haben, jetzt das Ringen mit der Institution die Frage auslöst, ob man nicht die Lebensform beibehalten, aber dieser Institution eine gewisse Distanz zeigen könne. Da habe ich gedacht, okay, da bin ich ehrlich gesagt ganz froh, dass ich heute als Kirchenrechtswissenschaftler in gewisser Hinsicht mich auf die Beobachterrolle zurückziehen kann und in diese existenzielle Fragestellung nicht geworfen bin.
Maria Mesrein, vielleicht zum Abschluss dieser Stunde, gleich nach 10 Uhr, nach den 10 Uhr Nachrichten geht es natürlich weiter hier im Deutschlandfunk Kultur über die Frage, ob sich die katholische Kirche noch erneuern kann. Warum sind Sie eigentlich noch in der Kirche, in der katholischen?
Ja, also für mich ist es wichtig, innerhalb dieser, also von innen heraus zu verändern. Aber es spielt für mich keine Rolle, ob jemand aus der Kirche ausgetreten ist oder nicht. Wir haben dieselbe Verantwortung, weil wir es hier mit Unrecht zu tun haben, dagegen anzugehen. Und es ist, ich kann wirklich nur appellieren, aufzustehen und Verantwortung zu übernehmen. Alle, die jetzt noch in dieser Kirche sind, müssen Verantwortung übernehmen, weil sie sind auch Teil eines Systems. Aber ich kann es keinem verdenken, der sagt, ich möchte diese Kirche nicht mehr unterstützen. Und ich bin immer wieder verwundert über die Schuspe, mit der die deutschen Bischöfe das alles hinnehmen, dass ihnen die Basis wegbricht und sie sich selber dabei überhaupt nicht in Frage stellen. Wir sehen keinerlei persönliche Konsequenzen aus diesen unsäglichen Missbrauchsvertuschungsskandalen. Und das finde ich schon,
Kardinal Marx, der seinen Rücktritt angeboten hatte und der ihm dann verwehrt wurde.
Ja, genau. Aber, also ich denke auch, das ist einfach schlecht, dass sie da, also da frage ich mich auch immer, wo endet dieser Gehorsam gegenüber dem Papst und wo fängt persönliches Gewissen an?
Warum sind Sie noch Mitglied in der katholischen Kirche? Das ist auch eine Frage, die wir gerne von Ihnen beantwortet bekommen wollen. 0800 2254 2254 0800 2254 2254, oder schreiben Sie uns gerne unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Maria Mesrein ist bei uns von der Reforminitiative Maria 2.0, Theologin aus Köln, und Bernhard Anuth, ebenso Theologe, katholischer Theologe von der Uni in Tübingen, Kirchenrechtler. Und es schreibt uns hier Helge Meischner per E-Mail: Meiner Meinung nach muss sich die katholische Kirche nicht ändern. Seit Jahren beweist sie ihren Widerwillen, sich zeitgemäß zu verhalten. Durch ihr verletzendes und menschenunwürdiges Handeln schafft sie sich in Deutschland hoffentlich nach und nach selber ab. Damit wäre allen geholfen. Ich kann nicht nachvollziehen, wie man immer noch an diese Institution glauben kann. Ich bin ausgetreten. Maria Mesrein, braucht die katholische Kirche eigentlich ihre Mitglieder noch?
Also aus deren Sicht, aus der Sicht vieler konservativer Bischöfe braucht sie die nicht. Die gehen lieber mit einem kleinen entschiedenen Rest weiter. Aber was wir natürlich konstatieren müssen, diese Kirche hat de facto, was ich ja schon mehrmals gesagt habe, sie hat de facto Macht in Deutschland und sie verfügt über extreme Mittel. Und deshalb muss sich die katholische Kirche ändern, weil sie eine Verantwortung hat, ihren 1,2 Millionen Beschäftigten gegenüber. Also es ist keine Frage, ob sie es kann, möchte oder will, sondern sie muss es tun. Und das ist etwas, worauf wir pochen müssen, auch als Demokratinnen und Demokraten.
Und das betrifft vor allem den Alltag in diesen Einrichtungen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja? Das meinen Sie? Also die soziale Verantwortung der Kirche.
Die soziale Verantwortung, die sie gegenüber ihren Angestellten hat. Also es kann nicht sein, dass in einem Bistum ein Bischof das Alleinsagen hat. Dann beraten wird von einem Domkapitel, das wiederum nur aus Männern besteht, die geweiht sind. Das ist ja ein unendlicher Klüngel, den wir hier sehen. Und darunter leiden natürlich auch vor Ort Priester, darunter leiden Pastoralreferentinnen und Referenten, die in den Gemeinden arbeiten. Also dieses Top-Down-System, was wir sehen, das funktioniert so nicht mehr. Die Leute, auch die kirchlichen Angestellten, leiden darunter, dass sie dem so ausgeliefert sind, dass es quasi eine Willkürherrschaft ist.
Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt auch endlich eine Frau anruft. Bisher hatten wir männliche Anrufer, das war schon alles sehr bemerkenswert und interessant, aber ich persönlich freue mich sehr, dass es jetzt auch eine Frau ist, denn darüber wird ja auch viel gestritten, inwieweit Frauen sich stärker in dieser katholischen Kirche beteiligen können, denn bisher sind sie, ich glaube, das kann man so sagen, diskriminiert. Ulrike Arlt-Herberts aus Backnang. Schönen guten Morgen oder guten Tag.
Ja,
Backnang ist das in Bayern, vermute ich jetzt mal?
Können Sie mich hören überhaupt?
Wir hören Sie ganz wunderbar.
Ah, wunderbar.
Ja.
Backnang ist bei Stuttgart.
Oh, Entschuldigung, natürlich. Auf jeden Fall im Süden der Republik.
Ja,
darauf können wir uns einigen.
Baden-Württemberg, ich bin überrascht, dass ich jetzt schon so schnell dran kam. Ja? Ich wollte gerade mir ein paar Stichworte aufschreiben, dass sich das ein bisschen geordnet anhört, was ich Ihnen sagen möchte. Also ich bin selbst Jahrgang 1966 und habe katholische Theologie und Germanistik in Tübingen studiert, so wie eben Herr Anuth jetzt heute Professor dort ist. Und damals, vor 30 Jahren, gab es bereits einen Arbeitskreis Ordination der Frau. Da machten junge Studentinnen, so wie ich, und stark für den Diakonat der Frau. Und damals wurde Walter Kasper eingeladen und ich sagte zu ihm damals...
Sie müssen den Namen vielleicht noch kurz erklären.
Ja genau, Bischof damals von Rottenburg-Stuttgart. Und ich sagte zu ihm, Herr Bischof, ich würde gerne wollen, dass meine Mutter das noch erleben wird, dass Frauen geweiht werden könnten. Ja? Und er sagte dann, lakonisch, seine Mutter hätte das auch schon gewollt. Ja.
Und ich mehr sagte er dazu nicht.
Mehr sagte er damals dazu nicht. Und das Zweite war noch, man solle in 50 Jahresschritten denken. In 50 Jahresschritten. Ja, und ich fand es halt damals einfach, oder auch heute noch, einfach, ja, richtig gemein. Ich fühlte mich da als junge Frau nicht ernst genommen. Ich habe so oft in meinem Leben, ich war ja lange auch in der Pastoral, bin jetzt in der Schule, habe die Erfahrung gemacht, dass der Klerus mich wirklich am langen Arm verhungern ließ. Ja? Und das sind tiefe Kränkungen. Ich habe auch selbst einst kritisch gepredigt vor Weihnachten und mein damaliger Chef war da so erbost. Er sagte damals, ich hätte ihm seine weihnachtliche Stimmung kaputt gemacht. Und das Schlimme war, ich wurde denunziert aufgrund dieser Predigt. Ja, ich wurde direkt beim Bischof denunziert und ich wusste, mein Chef würde mich nicht verteidigen. Und das war für mich ganz schlimm damals. Ja. Das ist das Zweite. Und das Dritte, ich bin eben in der Schule, habe diesen Film, wie Gott uns schuf, gezeigt und meine Schüler und Schülerinnen, also ich habe ihn in der Klasse 11 und in der Kursstufe 1 jeweils gezeigt, also in drei Klassen. Und die
Dokumentation über queere Mitglieder der katholischen Kirche.
Genau in der Woche, in der der Film eben im Fernsehen kam und die Schüler und Schülerinnen waren tief betroffen, wirklich tief betroffen. Der Film ist auch wirklich sehr respektvoll und gut und überhaupt nicht polemisierend gemacht, ja. Und mir tut es halt selbst so leid. Ich sehe mich ja als Religionslehrerin auch in Verkündigung. Also Martyria ist ja eines der Grunddienste, diesen jungen Menschen zu verkündigen. Ich bin da fest davon überzeugt, dass die Sache Jesu gut ist, sehr gut. Und dann sehen sie, was geschieht hier auf Erden, das Bodenpersonal, das zum ganzen Teil einfach so pfuscht und sich schuldig macht, ja. Und das ist für mich natürlich auch schwer dann. Wie soll ich ihnen diese Schönheit des Evangeliums nahe bringen, wenn sie eben das andere ist halt jetzt so offensichtlich wie nichts sonst, ja. Und das Letzte, was ich noch sagen wollte, wenn der Reinhard Marx jetzt sagt, man solle über den Pflichtzölibat, über die Abschaffung nachdenken, ja, der katholischen Kirche schwimmen die Fälle weg. Ja? Die katholische Kirche wurde an die Wand gefahren. Die katholische Kirche ist krank. Und ich hätte das so nie früher gesagt. Ja? Und ich glaube dem Reinhard Marx nicht wirklich, ja? Dass es seiner tiefen Gesinnung wirklich entspricht. Und er sagt zum Beispiel auch, für manche Männer sei es besser, dass sie heiraten würden. Für die Ehe muss man auch taugen. Für die Ehe muss man auch taugen. Und ja, also das wollte ich jetzt einfach mal gesagt haben. Das ist mir ein wichtiges Anliegen und mich erfüllt heiliger Zorn. Wir haben bei uns in der Gemeinde jetzt eine kleine Gruppe, Maria 2.0. Der heilige Zorn, meine Mutter sprach früher schon vom heiligen Zorn. Und meine Mutter, die inzwischen über 80 ist, die sagt, vielleicht hat es ja seinen Sinn, dass eben auch keine Männer mehr Priester werden wollen. Vielleicht ist es ein Zeichen des Heiligen Geistes. Und womöglich muss diese katholische Kirche zusammenbrechen, damit überhaupt etwas Neues entstehen kann. Aber alleine schafft es die Kirche, wird es die Kirche nicht schaffen. Und ich weiß gar nicht, wer helfen soll.
Ulrike Alt-Herberts, das war alles sehr beeindruckend, was Sie gerade geschildert haben, aus Ihrer ganz persönlichen Erfahrung auch als benachteiligte Frau in der katholischen Kirche, was ja offenbar ein systemisches Problem ist in dieser katholischen Kirche, wo sich aber einiges auch schon bewegt. Sie haben gesagt, Maria 2.0, da sind Sie aktiv. Wir haben ja hier jemanden, der sehr aktiv auch ist, Mitbegründerin dieser Reforminitiative, nämlich Maria Mesrian. Und hier wird ja auch die Frage gestellt, tatsächlich, wer kann den Frauen in der katholischen Kirche helfen? Können sie nur es selbst tun oder woher müsste diese Hilfe kommen? Bräuchte es da mehr Solidarität?
Meinen Sie mich jetzt? Haben Sie die Frage mir gestellt? Ja?
Ich stelle es an Sie, ich stelle es in die Runde, aber ich stelle es an Sie in erster Linie. Ja,
natürlich. Mhm. Also wir brauchen auf jeden Fall die Männer natürlich, alle Menschen guten Willens. Die Frauen alleine, immer nur solidarisch im Miteinander, im Dialog wird es zu entwickeln sein, ja. Das denke ich, ja. Natürlich brauchen
welche Erfahrungen machen Sie da mit den Männern, mit den katholischen Männern in Ihrem Umfeld?
Also mein Göttergatte ist ein der unterstützt es auf jeden Fall. Und ja, das ist schon mal wichtig, wenn der eigene Partner das natürlich auch mitträgt, der selbst sehr kirchlich engagiert. Ja, und sonst, wo sind da die Männer? Die sind ja auch viele längst weg, gell? Also jetzt in den Gemeinden gibt es ja kaum mehr überhaupt Männer, die sich engagieren, gell? Ich selbst habe halt auch das Glück, dass ich aus einer politisch-katholischen Familie stamme und ich bin da so dankbar darum, dafür politisch zu denken, ja. Und wer politisch denkt, der hat einen weiten Wurf, ja. Deswegen war mir auch Gemeindepastoral auf Dauer dann doch zu eng, weil mitten in dieser Welt und für mich ist das die Schule wirklich der gute Ort, ja.
Maria Mesrian, wie kann man Frauen wie Ulrike Alt-Herberts in Backnang bei Stuttgart stärken?
Ja, klar, indem man diese Missstände öffentlich ausspricht, was sie wirklich eindrucksvoll jetzt gerade gemacht hat. Also die Diskriminierung von Frauen, diese Verletzungen, das ist Realität und das passiert jeden Tag immer noch in dieser Kirche. Da ist ein kleiner männerbündischer Club, die haben Angst vor Frauen oft. Und aber sie haben einfach, sie können es einfach, sie haben die Macht. Und ich möchte auch an dieser Stelle sagen, dass ich wirklich sehr, sehr gute Priester kenne, die absolut auf unserer Seite sind, und es werden immer mehr, die sehen, dass dieses System, so wie es jetzt ist, dass es sich überlebt hat, dass es vorbei ist, dass man damit die Menschen überhaupt nicht mehr erreicht. Also wir haben da schon eine Solidarität. Burkhard Hose hat mit Philipp Harrath, die gerade schon erwähnt worden ist, jetzt ein Buch rausgebracht, Frauen ins Amt. Da soll es nicht darum gehen, dass jetzt gesagt wird, ja, was der Kirche abgeht, wenn sie die Frauen nicht ordiniert. Und ich glaube, es geht auch nicht am Ende nicht um eine Priesterinnenweihe, weil dieser Weihegedanke, der aus dem Priester ja ein verändertes Wesen macht, der hat uns ja auch zum Großteil in diese Misere, was wir mit dem Missbrauch sehen, gebracht. Also ich glaube, wir müssen da völlig neu denken und Seelsorge ganz anders nochmal definieren und vor allem so definieren, wie sie häufig sowieso schon gelebt wird, dass Frauen in den Gemeinden ja das ganze Gemeindeleben tragen. Es gibt ja zum Glück immer weniger Priester, und da wird sich das
Sie sagen zum Glück.
Von selbst. Ja, zum Glück, weil was wir jetzt sehen, an die jetzt noch sich für diesen Weg entscheiden, das sind teilweise, würde ich sagen, ich möchte nicht da alle über einen Kamm scheren, aber wir sehen sehr viele sehr rechtskatholische Kandidaten, die. Das ist ja ein Grundproblem der katholischen Kirche, dass sie nicht aufgrund ihrer Qualifikation, sondern aufgrund ihres Geschlechts ausgewählt werden. Und das schlägt sich jetzt halt auch in der Qualität durch, dass sie sehen, da ist wenig theologisches Niveau mehr vorhanden. Also mit so einem jungen Priesteramtskandidaten zu diskutieren, ist aus theologischer Sicht jetzt nicht gerade interessant.
Bemerkenswert fand ich ja auch, was Sie erwähnt haben, weil Ulrike Arlt-Herberts erwähnt hat, dass Frauen benachteiligt sind, aber dennoch offenbar in den Gemeinden vor Ort, also im Alltag, die meiste Arbeit tun. Wie ist das zu erklären?
Ja, fragen Sie Frau Arlt-Herberts oder jetzt mich? Oder?
Ich frage Sie beide. Aber ich frage Frau Arlt-Herberts, was ist Ihre Erfahrung? Warum ist das so? Warum engagieren sich offenbar Männer nach Ihrer Erfahrung vor Ort weniger als Frauen in den katholischen Gemeinden?
Ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch etwas provokativ. Sind vielleicht Frauen einfach sehr leidensfähig?
Das müssen sie vermutlich in dieser Kirche auch sein. Scheint.
Absolut,
das
ja.
Das scheint mein Eindruck zu sein. Wie sehen Sie es, Frau Mesrian?
Also ich habe ja selbst 5 Kinder und ich bin in einer guten christlichen Tradition groß geworden, wo mir Werte vermittelt wurden, da würde ich sagen Nächstenliebe, Gerechtigkeit, Glauben in Gemeinschaft erleben. Das ist positiv, was ich erleben konnte. Und ich erfahre es immer wieder auch als Stärken, dass ich glauben kann. Auch wenn ich sterbende Menschen begleite, ist es für mich wirklich etwas, ich möchte diesen Glauben nicht missen. Und ich habe mich in der Gemeinde engagiert, weil ich meinen Kindern da einen Ort auch machen wollte oder bereiten wollte, in dem sie das erleben können. Und mein Engagement bei Maria 2.0 ist eigentlich daraus erwachsen, dass ich gemerkt habe, das kann ich nur glaubwürdig weiter tun, wenn ich mich politisch engagiere und diese Missstände, die ja in so krassem Widerspruch zur Botschaft Jesu stehen, offen anzeige und zeige, dass diese Kirche, so wie sie jetzt tickt, diese Kirchenelite verrät diese Botschaft Jesu in jedem einzelnen Punkt und sie verrät sie am tiefsten im Missbrauch. Und das hat mich persönlich verändert. Die Begegnung mit Betroffenen sexualisierter Gewalt hat meinen Blick da nochmal wirklich verändert, weil wir gehen im Christentum auf einen Punkt gebracht davon aus, dass die Gottesliebe sich zeigt in der Liebe zum Nächsten. Das ist keine fromme Bigotterie, sondern so wie ich mich dem Nächsten gegenüber verhalte, darin erweist sich meine Gottesliebe. Und wenn ich im sexuellen Missbrauch wird das aufs Tiefste und an den Schwächsten verletzt. Und dagegen muss ich aufstehen und da muss ich Unrecht benennen und versuchen, das zu ändern.
Ulrike Arlt-Herberts, aber Sie bleiben in dieser Kirche und kämpfen weiter, so verstehe ich das?
Ja, natürlich.
Natürlich. Ich danke Ihnen sehr. Ja, bitte.
Trotz alledem bleibe ich in dieser Kirche. Ja, danke und Shabbat Shalom.
Ich danke Ihnen sehr, auch für den überreligiösen Gruß. Viele Grüße nach Backnang bei Stuttgart. Ich glaube, man kann es so sagen, diese katholische Kirche in Deutschland ist jedenfalls in einer heftigen Krise. Viele Debatten werden geführt um ihre Reform. Und das hängt natürlich auch mit dem Patriarchat zusammen, über das wir schon viel gesprochen haben, mit dem umstrittenen Kirchenrecht, mit dem Zölibat und vielem anderen mehr. Aber natürlich auch etwas, was, glaube ich, Millionen von Mitgliedern dieser Kirche zutiefst erschüttert hat, nämlich der sexuelle Missbrauch, offenbar über Jahre hinweg und zum Teil auch vertuscht worden, dieser Missbrauch. Das wird ja sogar dem emeritierten Papst vorgeworfen. Viele Gutachten dazu gab es schon. Das Münchner Missbrauchsgutachten zum Beispiel hat ja viele beeindruckende Zahlen geliefert. Ein Kölner Gutachten wird ja hoffentlich demnächst auch bald veröffentlicht. Und wir haben es gehört von Maria Mesrian von der Reforminitiative Maria 2.0, dass sie da vermutet, dass es Hunderttausende Opfer geben könnte, die in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren sicherlich noch einmal eine Stimme bekommen werden. Sie ist bei uns genauso wie Bernhard Arnoth, der Kirchenrechtler und katholische Theologe. Und zum Thema Missbrauch erreichen uns einfach sehr, sehr viele E-Mails heute Vormittag. Tarek Schulze schreibt uns als Pseudonym: Ich bin der Enkel eines katholischen Priesters. Dieser Priester durfte trotz Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe wegen Unzucht mit Kindern Ende der 70er ein Kind, einen Jugendlichen, adoptieren. Mein Vater, meine Mutter und ich haben nach der Scheidung meiner Eltern bei meinem Opa in Anführungsstrichen im Pfarrhaus gewohnt und ich wurde als Kind dort jahrelang massivst sexuell missbraucht. Dieser Priester wurde immer wieder versetzt, unter anderem auch nach München-Freising. Trifft hier nicht auch den Staat eine gewisse Mitschuld und gibt es eine Chance, juristisch gegen die Kirche wegen dieses Gebarens vorzugehen? Das schreibt uns unter Pseudonym Tarek Schulze. Florian Storck schreibt uns: Ich habe in meinem persönlichen Umfeld direkt die Zerstörung von Existenzen und ein unmenschliches Agieren der Amtskirche erleben müssen, mit Folgen bis heute, was erstaunlicherweise nicht zum Verlust des Glaubens der betroffenen Personen geführt hat. Allerdings ist dieses kein alleiniges Problem der katholischen Kirche. Dies hat man in ähnlichen Organisationen auch regelmäßig beobachten können. Man hat es auch in Sportvereinen gesehen. Auch die evangelische Kirche hat ihre Probleme. Bernd Lacœur schreibt uns: Neben der notwendigen Diskussion über sexuellen Missbrauch in den Kirchen ist das Thema über den seelischen Missbrauch noch zu wenig angekommen. Wie würde Jesus mit dieser Kirche umgehen? Und Ute Rau aus Leonberg schreibt uns: Unser Lebensmotto: Wir sind gläubig, aber nicht religiös. Wir brauchen keine Institution der Heuchler und Straftäter. Also, das Thema Missbrauch, Maria Mesrian, Sie haben es ja kurz erwähnt, das hat auch Sie ja noch einmal erschüttert, noch mal eine neue Bewegung reingebracht. Ist das der entscheidende Faktor, diese katholische Kirche zu reformieren am Ende? Also kann aus diesen schlimmen Erfahrungen vieler, vieler Menschen doch noch eine Reform erwachsen?
Ja, da muss man sehr vorsichtig sein und genau trennen. Keinem Betroffenen nützt eine Reform dieser Kirche jetzt. Diese Kirche muss sich reformieren, einfach um diese begünstigenden Faktoren zu beseitigen, die Missbrauch begünstigen. Das muss sie, aber das ist ein binnenkirchliches Thema. Was die Betroffenen erwarten, sind unkomplizierte, angemessene Entschädigungsverfahren. Also wenn sie einmal so einen Antrag auf Anerkennung des Leids gelesen haben, das ist erniedrigend. Sie erwarten eine, soweit ich für Sie sprechen kann, aber ich kann das aus den Gesprächen mit Ihnen einfach ziehen, eine externe Aufarbeitung, und Sie erwarten auch persönliche Verantwortungsübernahme. Und ich muss auch hier das heiße Eisen anfassen. Wir haben in der Vorsitzende des Bayerischen Rundfunkrats ist Lorenz Wolf. Dieser Mann wird im Münchner Gutachten in 11 Fällen belastet. Der ist bis heute nicht auf die Idee gekommen, zurückzutreten. Er lässt lediglich sein Amt ruhen. Also das sind, Sie sehen, es geschieht, wenn, dann nur unter Druck und selbst dann nur sehr zögerlich. Und das halte ich, dass diese Menschen weiter in Amt und Würden sind, das ist für viele unerträglich.
Bernhard Arnoth, was müsste jetzt passieren?
Also Verantwortungsübernahme ist, denke ich, das entscheidende Stichwort. Und zwar von allen in den Erzbistümern und Bistümern Verantwortlichen. Ich finde es bemerkenswert, dass sich das ZDK mit denselben Bischöfen, die in den verschiedenen Gutachten als
Zentralkomitee der deutschen Katholiken,
als zumindest unangemessen mit Missbrauchsvorwürfen umgehend markiert sind, zum Teil eben rücksichtslos den Opfern gegenüber, dass die sich mit denen jetzt im synodalen Weg wieder an einen Tisch setzen, ohne dass ein einziger von denen tatsächlich konkret Verantwortung übernommen hätte. Denn wir hatten das Thema vorhin, Kardinal Marx hat dem Papst seinen Rücktritt angeboten, Erzbischof Heese auch. Kein Bischof kann alleine aus dem Amt ausscheiden. Der Papst hat die Rücktritte nicht angenommen. Aber das heißt doch nicht, dass die Bischöfe, wenn sie denn vor ihrem Gewissen sich nicht mehr in der Lage sehen, dieses Amt auszuführen, vor dem Hintergrund dieses breiten Versagens, dass sie dem Papst nicht einfach hätten sagen können, ich will aber nicht mehr. Also sich dann auf den Gehorsam zu berufen, um im Amt zu bleiben, erhöht ihre Glaubwürdigkeit im Gottesvolk doch sicher nicht. Mhm. Aber das Zentralkomitee der deutschen Katholiken nimmt das eben auch hin und redet mit genau diesen Bischöfen weiter und setzt auf sie Reformhoffnungen. Das erschließt sich mir nicht. Also echte Verantwortungsübernahme sähe nach meinem Dafürhalten anders aus und müsste persönliche Konsequenzen auch zur Folge haben.
Würde das bedeuten, wie viel haben wir? 27, ne? Ja. Bischöfe in Deutschland, dass die alle pauschal mit einem Schlag zurücktreten sollen?
Ganz ehrlich, ich würde das wirklich jetzt inzwischen anraten, weil angesichts dieser Misere verlieren sie jeden Tag, auch die, die wir als sogenannte Reformbischöfe bezeichnen, verlieren sie jeden Tag an Glaubwürdigkeit. Und sie hatten 12 Jahre Zeit, seit den ersten Enthüllungen über das Canisius-Kolleg zu handeln. Und es ist nichts passiert. Auch hier in Köln sehen wir 2019 noch, konnte dieser Priester, der jetzt vor Gericht steht, Taten begehen, weil Auflagen nicht kontrolliert wurden. Also ich sehe wirklich... das wäre ein glaubwürdiges Zeichen, auch Macht abzugeben und zu sagen, wir haben es wirklich verwirkt und wir überlassen die Leitung dieser Kirche jetzt demokratisch gewählten Gremien.
Bernhard Arnuth, würden Sie es auch so sehen?
Das wäre zumindest mal ein Zeichen. Das haben die chilenischen Bischöfe vor einigen Jahren so gemacht, die auch massivst in der Kritik standen, nicht angemessen mit sexuellem Missbrauch in ihren Diözesen umgegangen zu sein. Da haben alle Bischöfe dem Papst den Rücktritt angeboten. Bei einigen hat er ihn angenommen, bei anderen nicht. Aber ich kann nachvollziehen, dass das Gläubige diese Forderung jetzt auch für die deutschen Bischöfe erheben. Und was der Papst dann damit machte, müssten wir abwarten. Aber es wäre zumindest mal ein Zeichen.
Die können ja offenbar nicht einfach so zurücktreten, wie ich es verstanden habe. Das hat man ja gesehen bei Kardinal Marx, dass er vielleicht als Person, als Mensch zurücktreten möchte. Aber wie soll man es ausdrücken? Bischöfe sind so eine Art Gottbegnadete. Ist das richtig? Die nicht einfach so aus menschlichen Beweggründen zurücktreten können, oder wie?
Tatsächlich kann ein Bischof dem Papst seinen Rücktritt maximal anbieten, aber rechtswirksam wird dieser Rücktritt und das heißt, der Amtsverlust tritt erst ein, wenn der Papst diesen Rücktritt annimmt. Also insofern völlig abhängig vom Papst, das wäre die kirchenrechtlich richtige Beschreibung.
Karl Schwarz aus Landsberg ruft uns an. Schönen guten Morgen, guten Tag.
Ich habe eigentlich nur einen Punkt. Und zwar jetzt auch angeregt, wie kann man da helfen? Also jeder Einzelne vielleicht, aber insbesondere auch Presse und die Journalistinnen und die Journalisten. Es ist so, die erschreckenden Zahlen des Missbrauchs in Bayern oder in Deutschland seit 1945, die werden also in Presse und Funk heftig diskutiert, von einigen Kirchenvertretern zugegeben und bedauert. Eine hohe Dunkelziffer bleibt ja. Die Zahl von den Leuten vor 1945, die war mit Sicherheit nicht kleiner und die betrifft noch sehr viele heute lebende Menschen. Niemand diskutiert über diesen Missbrauch, über den jahrelangen, jahrhundertelangen Machtmissbrauch. Und der ist natürlich vor allen Dingen im Bereich der Sexualität ganz offensichtlich. Und mein Appell wäre jetzt, ähnlich wie man das jetzt erst seit einigen Jahren mit dem Kolonialismus, mit dem Rassismus, schon länger mit dem Antisemitismus macht, der bedarf dringend einer Aufarbeitung. Und die soll nicht mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs beginnen. Es leben jetzt noch genügend Zeitzeugen in unserer Gesellschaft, in unserer älter werdenden Gesellschaft. Die haben Sachen erlebt und die sollten eigentlich befragt werden. Und dann müsste auch die Rolle der Sexualität in der katholischen Kirche vor allen Dingen nicht so gehandhabt werden, wie das bis heute noch üblich ist. Leute wie Drewermann mit seinen Thesen, werden einfach totgeschwiegen. Leute, die eben das, was die katholische Kirche leider als große Macht in dieser Welt auch ausmacht, das will von der katholischen Kirche niemand, der irgendwie eine, eine bedeutende Rolle spielt. Also das wären ja vor allen Dingen unsere Bischöfe auch. Will das irgendwie ins Gespräch bringen? Ich meine, typisch ist auch, dass Marx könnte ja auch sagen, das interessiert mich in dem Falle nicht, wenn ich ich bitte, dass ich entlassen werde, weil es ist ein Teil der Schuld, die ich dann auf die Art und Weise auch mittragen will und ja, eine Verbesserung bringen will.
Also Sie würden, wenn ich da, ja, wenn ich da eine
Hierarchie, der ja irgendwie etwa tatsächlich etwas beitragen will, was ich unter Aufarbeitung.
Ja, ich höre aus Ihren Worten, Herr Schwarz, wenn ich da einhaken darf, dass Sie so eine größere offizielle Entschuldigung der gesamten katholischen Kirche erwarten würden.
Nein,
die Verfehlungen der letzten
Aufarbeitung, das finde ich nicht. Dass die sagen, wir wollen jetzt so ähnlich, ich meine, im Kolonialismus, was man jetzt da über die Deutschen im Bereich des Ersten Weltkriegs und in der Zeit in Afrika alles erfahren tut, das haben wir in der Kindheit alles gar nicht gehört in der Schule, da gab es das nicht. Da waren das alles noch Leute, die waren auf irgendwelchen Heldenplätzen da verehrt. Und diese ganze Heldenverehrung, die ist im Prinzip, die spiegelt sich auch in der katholischen Kirche wieder. Dass also alle die also brav diese Sache weitermachen und nicht dem Auftrag Jesu eigentlich, der ein völlig anderer ist, entsprechen, die Kirche bedarf einer Aufarbeitung.
Ja.
Und eine Aufarbeitung, die sie ganz öffentlich macht.
Ja, Karl Schwarz, ich greife das mal.
Wir haben hier irgendwie in letzter Zeit Schuld getan oder so, sondern von Grund auf, dass die Zeiten, gerade die Leute, die vor 1945, ich habe viele kennengelernt, ich lebe seit 1972 in Bayern, und die Mehrzahl der Mitbürger sind Katholiken und die Mehrzahl der Leute hat dumme Erfahrungen gemacht, also insbesondere im Bereich der Sexualität.
Ja, Karl Schwarz, ich greife das mal auf, was gerade die ältere Generation angeht, weil Sie das jetzt gerade auch so betont haben, Maria Mesrian. Ich finde es sehr bemerkenswert, was Sie im Vorfeld erzählt haben, dass gerade auch ältere Frauen, also die schon etwas betagter sind, die zum Teil 80, Mitte 80 sind, sich jetzt engagieren auch zum Beispiel in ihrer Reforminitiative und eher für den Fortschritt dieser katholischen Kirche stehen und für Aufklärung und Transparenz. Ist da einfach, ist das auch so eine Aufarbeitung im Nachhinein, weil sie eben jahrzehntelang schweigen mussten?
Absolut. Also, und wir hören da wirklich berührende, bewegende Schicksale, die dahinter stehen. Sei es, dass diese Frauen körperlich missbraucht wurden, sei es, dass sie geistig, spirituell missbraucht wurden, dass der Pfarrer sich da bis ins Ehebett eingemischt hat, in die Verhütungsfragen. Also da hören wir bewegende Geschichten und es ist für diese Frauen wichtig, dass wir jetzt diese Dinge ansprechen und auf den Tisch bringen.
Karl Schwarze-Landsberg, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und wünsche noch schönes Wochenende. Da gibt es viele Dinge, die in dieser katholischen Kirche diskutiert werden, die wir auch heute Vormittag diskutieren mit Maria Mesrian, Theologin aus Köln. Aktivistin, sage ich mal, bei der Reforminitiative Maria 2.0, hat sie mir vorhin gesagt, nein, wir haben mehrere Sprecher, das ist alles ganz basisdemokratisch. Mitglied im größten Erzbistum Deutschlands in Köln und das mit den meisten Austritten. Und Bernhard Arnold, Kirchenrechtler, katholischer Theologe an der Uni in Tübingen. Es gibt aber auch kritische Stimmen zu Ihnen beiden. Paul Holmes zum Beispiel schreibt uns hier, Pfarrgemeinderat. Ich höre jetzt schon Ihre Sendung eine ganze Weile und stelle fest, dass bei Ihnen im Studio kein Katholik ist, der für unsere Kirche spricht. Weder der Synodale Weg noch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken vertritt unsere Kirche. Noch haben Sie ein Recht, für die Gläubigen zu sprechen. Das machen die Bischöfe weltweit. Natürlich gibt es Probleme in der Kirche, die wir angehen müssen, aber weder gut dotierte Kirchenrechtler noch Aktivistinnen werden hier irgendetwas bewegen können, denn sie sprechen die Sprache Christi nicht. Das sind natürlich sehr harte Worte, sehr zugespitzt, aber hören Sie das immer mal wieder, Maria Mesrian?
Ja, das ist ein bekannter Vorwurf. Da kann ich inzwischen wirklich nur noch müde lächeln, weil dieses Absprechen von Christin sein oder katholisch sein, das ist ein ganz alter Trick aus der Mottenkiste und dazu verhalte ich mich auch inzwischen nicht mehr. Ich spreche keinem, Ich spreche auch diesem Herrn nicht sein Christsein oder sein Katholiksein ab, aber was wir sehen, ist, dass hier eine Veränderung rein muss und dass jeder mündige Mensch sich dazu oder jeder mündige Katholik sich dazu auch verhalten muss.
Aber es gibt doch, ich sag mal, traditionellere, konservativere Stimmen in dieser katholischen Kirche, die auch ihren Platz haben müssen, oder?
Auf jeden Fall müssen die ihren Platz haben, aber sie müssen den ihnen zugewiesenen Platz haben, nämlich der auch ihre zahlenmäßig das mal repräsentiert. Die meisten, die Reformen möchten, sind ja schon längst ausgetreten. Und diese kleine, entschiedene Minderheit hat halt das Glück, dass sie sich mit diesem Machtapparat identifizieren und die haben das Geld. Und da sehe ich ein großes Problem.
Bernhard Arnault, das ist wirklich nur eine Minderheit.
Das vermag ich mit Blick auf die Weltkirche nicht einzuordnen. Für Deutschland habe ich den Eindruck, dass das, was die Frau Mesrehan gerade beschrieben hat, zutrifft, dass das der kleinere Teil der Katholikinnen und Katholiken ist. Allerdings muss man dazu sagen, also ich habe auch gar nicht den Anspruch erhoben, hier für die Kirche zu sprechen. Das habe ich ja auf den Einwurf eines früheren Hörers auch nochmal klargestellt. Was das amtliche Selbstverständnis der katholischen Kirche angeht, hat der Hörer aber recht. Denn tatsächlich können verbindlich für die römisch-katholische Kirche als Institution, wie gesagt, nach ihrem lehramtlichen Selbstverständnis, nur Papst und Bischöfe sprechen, denn die sind Träger des Lehramts in der Kirche. Und es hängt insofern wieder mal alles am Kirchenbegriff. Wenn Frau Mesrehan aus einer anderen Perspektive sagt, wir sind alle Kirche und ne, also ich will niemandem das Christsein absprechen, aber eben auch als Christin meine Stimme erheben können, dann ist das durchaus auch richtig, geht aber von einem anderen Kirchenverständnis aus, als es eben das Amtliche in der römisch-katholischen Kirche ist. Römisch-katholisch gilt, das kirchliche Lehramt sagt, wie Christus die Kirche gewollt hat, und dazu gehört unter anderem die Existenz des Lehramts, aber eben auch bestimmte hierarchische Strukturen und vor allem die Unterscheidung von Klerikern, also geweihten Männern und Laien, wobei die einen ja der Führungsstand in der katholischen Kirche sind und die Laien eben sozusagen die Herde, also der Gefolgschaftsstand.
Aber sehen Sie, wie genial dieses Konstrukt ist. Es hat es geschafft,
ja,
das längste Patriarchat der Welt aufrechtzuerhalten. Und dieses, das muss man einfach mal durchschlagen und sagen, da wird einfach dieses Lehramt behauptet, die wissen, und das ist auch noch Gott gewollt oder von Christus, die wissen, was Christus wollte. Und damit zementieren sie ihre Macht. Das habe ich heute schon mal gesagt, möchte mich auch nicht wiederholen. Aber das ist ein geniales Konstrukt. Und dass die Bischöfe nicht von ihrer Macht lassen wollen, liegt ja auch auf der Hand. Also ist für mich klar, dass sie da kein Interesse haben. Die große Frage ist nur, wie zerschlägt man das?
Karl Kau aus Bremen ruft an. Schönen guten Morgen oder guten Tag, besser gesagt. Sie
Hallo?
Haben... Ja, guten Morgen, Herr Kau.
Guten Morgen, ich grüße Sie nach Köln.
Ja, nach Berlin, aber macht
Berlin,
nichts. Ja, aber wir sind überall zu hören. Sogar in Australien. Jetzt um die
Köln
Uhrzeit.
Ist der Nabel
ja.
der Welt.
Darüber kann man streiten, muss man aber in dem Fall nicht, weil wir ja mit Bremen jetzt verbunden sind. Herr Kau, wir sind ganz Ohr.
Also, ich bin ein tiefgläubiger Kernkatholik, wie ich mich bezeichne, habe die ganze katholische Sozialisation, teile mit Herrn Arnault die Liebe zu den Benediktinern. Ich war in der Domitio mehrere Monate. Ich bin immer noch in Maria Lach zu Gast und habe auch meine Kinder mit meiner Frau zusammen katholisch erzogen, die inzwischen aber auch sich katholisch vertrieben fühlen. Wir haben das auf einer Webseite abgefragt, die heißt www.katholischer Klartext. Und da sind ganz eindeutige Ergebnisse. Da wollen die Menschen zu 70%, dass man eine Demokratie einführt in der Kirche. Die wollen zu 89%, dass die Missbrauchsfälle aufgearbeitet werden. Die wollen zu 75%, dass das Pflichtzölibat abgeschafft wird. Die wollen zu 78%, dass die Gleichberechtigung gegenüber der männlichen Dominanz eingeführt wird. Die wollen Transparenz statt Geheimniskrämerei. Die haben zu 88% kein Vertrauen mehr in die eigenständige Reformfähigkeit der katholischen Kirche. Die sind zu 89% von bloßen Ankündigungen frustriert und so weiter und so fort. Und ich will kurz berichten über die Erfahrung mit dem Umgang der Kirche. Marx will zwar, dass wir in der Kirche bleiben und auch uns kritisch zu Wort melden, aber in Wirklichkeit interessiert es...
Kardinal Marx, muss man ja mal dazu sagen. Ja.
Kardinal Marx. In Wirklichkeit interessiert es niemanden. Wir haben die Umfrageergebnisse von immerhin 11.700 Leuten an den Papst geschickt, an alle Leiter der Kongregationen, an die Bischofskonferenz, an den Nuntius, an die Ortsbischöfe, an das ZDK, an die DBK. Sie kriegen nicht mal innerhalb von 2 Monaten eine Eingangsbestätigung. Kein Mensch interessiert sich dafür, dass man dort mal gespiegelt hat, wie die Gläubigen über diese Fragen denken. Und ich bin der Meinung, dass A, bei den Gläubigen inzwischen weitgehend Gleichgültigkeit eingetreten ist, ja, weil sie einfach wissen, es macht gar keinen Sinn, gegen diesen Baum anzurennen. Und die Bischöfe bekunden zwar immer wieder nach außen, dass da ein gewisses Reforminteresse da ist, aber in Wirklichkeit kann ich Ihnen aus meiner jetzt mehrmonatigen Erfahrung nur sagen, es interessiert dort leider niemanden. Es ist ein Kreis von Hohepriestern, Pharisäern und Zöllnern. Und die Austrittswelle ist keine Austrittswelle, es ist Vertreibung.
Aber Sie bleiben dabei, Sie bleiben drin. Warum?
Ich bin jetzt inzwischen leider unerwartet auch ausgetreten.
Leider unerwartet? Was meinen Sie?
Ich hätte meinem ganzen, ich bin jetzt 67 Jahre, ich hätte meinem ganzen Leben nicht geglaubt, dass ich dieser meiner religiösen Heimat den Rücken kehre.
Mhm. Als Einziger in der Familie, oder?
Nein, mit meiner Frau und einer Tochter. Weil einfach die Respektlosigkeit, die man da erfährt, die mangelnde Mitwirkungsmöglichkeit. Und die, ich habe das Zweite Vatikanum miterlebt. Wir haben die ganze Aufbruchszeit der Ökumene in unserer Jugendzeit miterlebt. Das ist ja nach dem Zweiten Vatikanum vollkommen verpufft. Wir haben ja eine rückschrittliche Kirche. Und ich bin einfach nicht mehr bereit, das auch noch finanziell zu unterstützen. Ich habe jetzt so viele enttäuschende Erfahrungen gemacht und werde aber weiter kämpfen, gar keine Frage. Aber ich selber bin nicht mehr bereit, doch auch noch Kirchensteuer einzuzahlen.
Karl K. und Bremen, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Gerne.
Vielen Dank. Und am Telefon ist jetzt Milena Klippingart aus München.
Ja,
guten Tag. Ich hoffe, Sie hören mich gut. Wir hören Sie sehr gut.
Ich höre Sie gut.
Schönen guten Tag. Guten Morgen.
Ja, guten Tag. Ja. Ich hole jetzt gerade meinen Sohn vom Fußball ab.
Aber, ach so.
Ja, genau, alles gut.
Ich hoffe, Multitasking, das kriegen wir. Ich unterstelle jetzt mal, das kriegen wir einfach hin.
Ja, genau.
Sie sind in Polen aufgewachsen, haben Sie meiner Kollegin schon berichtet,
richtig,
mit der dortigen katholischen Kirche.
Mhm. Ja, und das war, ich bin 79 nach Deutschland gekommen und bis dahin war einfach die katholische Kirche eine Aufbruchsbewegung, eine Schutzbewegung, eine protestierende Bewegung. Insofern habe ich eben von Kindesbeinen an sozusagen eine ganz andere katholische Kirche erlebt als die hier in Deutschland. Nun ist trotzdem die katholische Kirche eine allgemeine Kirche. Insofern so diese Länderaufteilung ist ja auch bizarr. Aber so ist es. Ich meine, gut, Deutschland auch mit der protestantischen Kirche, mit Luther. Aber ja, meine Erlebnisse mit der katholischen Kirche institutionell, hier und da natürlich gruselig und ganz schrecklich, was da an Machtmissbrauch da ist, an ja, natürlich Männerwirtschaft ohne Ende, wie in den 50er Jahren nach dem Krieg auch in der Zivilgesellschaft. Aber was ich einfach ganz, ich bin weiterhin in der katholischen Kirche, weil ich denke, dass wir Frauen, die irgendwie auch nur von innen aufbauen können. Ich bin ziemlich engagiert, sehr an den Jesuiten dran. Ich war Hochschulsprecherin und glaube auch, dass Frauen einfach nochmal einen anderen Aspekt in die Welt bringen und in die Welt sowieso, aber auch in die katholische Welt. Ja, ich könnte mich ohne Ende erbosen, aber das hilft ja nicht.
Ja.
Was ich zum Beispiel lächerlich finde, ist, dass Kardinal Marx nicht zurücktreten kann.
Also Ihr Kardinal vor Ort in München.
Ja, mit dem ich auch viele Partys gefeiert habe.
Sie haben mit Kardinal Marx Partys gefeiert?
Ja, wir haben uns auch gemeinsam nahezu betrunken, weil der...
Das geht also auch. Man kann sich mit einem Bischof betrinken.
Aber ja, vor allem als er noch
ganz
frisch.
Einen guten Weinkeller.
Ja, aber da war es Bier und okay. Das war das Treffen der Künstlerseelsorge, wo wir wirklich sehr viel, wo auch Künstler eingeladen wurden, Aschermittwoch sozusagen zusammen zu feiern. Das ist immer eine große Sache gewesen, jetzt mittlerweile abgeschafft. Aber was ich sagen möchte ist, wenn ein Papst zurücktreten kann, dann hat er vielleicht lange gebetet und mit Gott gesprochen und gesagt, hallo, kann ich gehen? Warum ein Bischof nicht gehen kann, weiß nicht, kriegt er zu wenig Abfindung. Hans Zollner, der Jesuitis und ja die Missbrauchskommission in Vatikan leitet, hat es auch gesagt, ist er nicht Manns genug? Wo ist das Problem? Also wenn ein Papst abtritt.
Sie würden sich wünschen, dass Kardinal Marx sozusagen zurücktreten kann. Das wollte er ja, der Papst wollte es nicht. Und wir haben das auch schon kurz aufgegriffen. Offenbar gibt es da kirchenrechtliche Probleme.
Dann muss man das Recht ein bisschen anders stricken. Ja. Aber ich finde das irgendwie lächerlich. Ich meine, so wie jetzt auch bei dem Film über die queeren Leute, da spricht nur der Papst. Der
Papst spricht nicht, schön wär's.
Der Papst spricht nicht, aber nur der Bischof, der relativ jung ist, aus Aachen. Also mir ist irgendwie schon klar, dass man einen jungen Bischof in der katholischen Kirche...
Das war übrigens der Einzige, der mit dem Team sprechen wollte. Ja, von 27.
Irre, ja. Und natürlich ist ein Kardinal Marx mit all seiner Macht, die er hatte, und der ist ja auch verbraucht, der wurde ja überall hingesetzt, wo man irgendwie frische Gedanken und einen jüngeren Menschen, der unter 70 ist, irgendwie brauchte. Ich verstehe das, dass er irgendwie durch ist, ja. Aber
eine kurze Frage noch, Melina Kiebinger, tatsächlich, was die Vernetzung der Frauen, die sozusagen da auch eine reformierte katholische Kirche haben wollen, zum Beispiel bei Ihnen da in München, wie stark ist das? Sind Sie da schlagkräftig?
Och, ja, das ist ja ohnehin ein bisschen das Problem der Frauen. Wie schlagkräftig können wir sein, wenn wir arbeiten, Kinder erziehen, den Haushalt haben? Wir machen schon einiges. Ich habe ja auch eine Elterninitiative gegründet, dass wir uns als Eltern treffen und wirklich mal reflektieren, was wollen wir eigentlich unseren Kindern vermitteln, außer irgendwie die neueste PlayStation. Aber wir müssen uns wirklich mehr vernetzen. Und das ist ja institutionell tatsächlich nicht so leicht. Aber es gibt eine ganz, ganz kleine Graswurzelbewegung, die muss man schön gießen.
Milena Klippingart, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Viele Grüße nach München.
Vielen Dank.
Ja, und Sie bringen jetzt Ihren Sohn zum Fußball, habe ich das richtig verstanden?
Nee, ich habe ihn jetzt gerade abgeholt. Er hat 6:1 verloren. Aber
okay, gut. Aber es wird wieder bessere Tage geben. Das,
Hopefully.
Ja, das wird schon sein. Vielen Dank für den Dank für den Anruf und viele Grüße.
Danke.
Ja, wir haben es gehört. Es gibt viele, viele Stimmen, die eine Reform, eine Veränderung dieser katholischen Kirche wollen. Einige von den Stimmen, die wir hier gehört haben, haben ihr schon den Rücken gekehrt, aber viele wollen eben auch eine Veränderung, indem vielen, vor dem diese sehr alte Kirche, sehr internationale, große Kirche steht. Das war unser Thema und das beschäftigt uns natürlich auch noch weiter hier im Programm. Das ist ja klar, das ist ja vielleicht nur der Anfang einer großen Debatte, die nicht nur anhand der Missbrauchsvorwürfe, sondern anhand auch vieler anderer Probleme, die diese katholische Kirche betreffen, geführt wird. deutschlandfunkkultur.de ist eine gute Adresse, unsere Internetseite. Da finden Sie viele Reportagen, Interviews und Hintergründe. Natürlich auch diese Sendung hier. Maria Mesrian von der Reforminitiative Maria 2.0. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Und viele Grüße nach Köln, in diesem Fall tatsächlich. Und Bernhard Anuth, Kirchenrechtler, katholischer Theologe von der Uni Tübingen, auch Ihnen herzlichen Dank für die Zeit.
Sehr gern.
Und für die Hintergründe. Das war das Gespräch.